Scheinwerfer, geht das? Oder ich gehe nach hinten, ja. In den Hintergrund. Gut. Ihr seid es ja schon gewöhnt, zumindest wenn ich predige, dass ich nicht im zweiten Teil des Gottesdienstes rankomme mit der Predigt, sondern im ersten Teil. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dann habe ich schneller hinter mir. Es ist doch etwas, wo man doch immer wieder nervös ist und es ist ja nicht so, ohne vorne zu stehen und das Wort Gottes weiterzugeben. Es freut mich, dass wir heute wieder viele da sind und ich denke, so wie es jetzt sicher ist, niemand da, der das erste Mal da ist, brauche ich mir auch nicht vorstellen, ihr kennt mich alle. Ganz besonders gefreut hat mich auch, dass wir jetzt in dem ersten Lied gesungen haben, dass der Hüter, dass Gott nicht schläft, sondern wacht, weil heute geht es auch um das Thema. Ich bitte um die erste Folie. Wir sind heute wieder im Thessalonicher Brief unterwegs, im ersten Thessalonicher Brief, schon im Kapitel 5 angelangt. Und ich weiß jetzt nicht, ob irgendwer dann nach mir noch den letzten Teil die Predigt weitermacht. Es wäre schade, wenn das nicht mehr gebracht wird. Wir sind heute eben nur im ersten Teil von 1, wie ihr seht, da bis Vers 11 unterwegs. Ich darf euch das vorlesen. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern und Schwestern nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede, Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Töchter und Söhne des Lichts und des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Ich muss doch noch einen Wechsel machen, das bin ich nicht gewohnt. Man sieht, man ist einfach ein Gewohnheitstier und wenn einmal irgendwas anders ist, dann findet man sich nicht so zurecht. Also ich denke, dass ja jeder, der über die ganze Predigtreihe dabei war oder zumindest hin und wieder dabei war, ich glaube, das ist jetzt so die sechste Predigt von der Predigtreihe, der hat mitbekommen, dass es in diesem Brief einfach in der Hauptsache um die Wiederkunft unseres Herrn Jesus geht, um sein Wiederkommen. Und den Tag des Herrn, so wie er auch genannt wird. In jedem dieser fünf Kapitel weist der Apostel Paulus darauf hin, auf diesen besonderen Tag und nicht nur im Thessalonicher Brief findet man da Hinweise dazu, sondern die Bibel, angefangen vom Alten Testament, die Propheten und viele anderen Bibelstellen weisen darauf hin, auf diesen wunderbaren Tag, wo der Herr sichtbar kommen wird und dann wir mit ihm entrückt werden hinauf in die ewige Herrlichkeit zum Herrn. Und nicht nur Paulus und die ersten Gemeinden haben damals damit gerechnet, dass der Herr Jesus bald wiederkommen wird, sondern auch die der größte Teil der Bibelkenner und Ausleger unserer Zeit rechnen damit oder sind sich darüber einig, dass eigentlich die Zeichen der Zeit schon so weit vorangeschritten sind, dass der Herr tatsächlich jeden Tag kommen kann. Und deshalb sollten wir uns auch sollten auch wir bereit sein für sein Kommen und sollten uns darauf vorbereiten. Paulus sagt, dass wir unser Leben, das ist auch der Inhalt von diesem Brief, dass wir unser Leben so gestalten sollen, dass es im Einklang mit Gottes Wort ist und auch seinem Willen entspricht. Da haben wir schon genügend darüber gehört. Und das ist eigentlich das Hauptanliegen des Briefes, dass wir für die Wiederkunft unseres Herrn Jesu alle bereit sind und nicht schlafen, dass wir nüchtern und wachsam sein. Deshalb wollen wir uns heute in der Hauptsache mit drei Versen aus diesem Text beschäftigen, die uns dabei helfen sollen oder die darauf hinweisen eben, dass wir bereit sein sollen. Ich denke, dass fast alle von euch wissen, und die es noch nicht wissen, die da fragen es heute, dass ich nach meiner Berufsausbildung, ich habe ja drei Berufe erlernt, aber dann im 1976 mit 25 Jahren, also ich war noch nicht ganz 26 Jahre, bin ich dann zum Zoll gegangen und habe dort dann 20 Jahre Dienst verrichtet, in der Hauptsache an der Grenze, dort wo die Marina zu Hause ist, die Marina kennen und wissen, wo sie wohnt, das ist Winzhausen und zwar das Zollamt Erlschweigen. Dort habe ich meinen Dienst verrichtet. Und was hat das jetzt mit unserem Text zu tun, mit der Predigt zu tun? Zum einen einmal deshalb, weil ich damals auch noch ein junger Christ war, so wie die Thessalonicher, die ja doch auch erst einige Monate gläubig gewesen sind, war ich ein junger Christ. Und das Zweite, warum das dazu passt zu unserer Predigt, hat damit zu tun, dass ich damals in der Zeit als Zöllner und Grenzpolizist immer wieder damit rechnen musste, mit unvorhergesehenen Dingen und Gefahren. Und da muss man natürlich auch immer nüchtern und wachsam sein. Bei meinem Dienst an der Grenze war insbesondere eine große Gefahr damit verbunden, dass wir unseren Nachtdienst ab 19 Uhr alleine versehen mussten. Ich war da ganz alleine auf mich gestellt und das war in der Zeit, wo die Bader-Meinhof-Gruppe, die meisten von euch oder einigen von euch wird es nichts mehr sagen, die Bader-Meinhof-Gruppe oder die Rote Armee-Fraktion, das war eine Terrororganisation, die mit Morden, Bankrauben, Banküberfällen, Entführungen, Kidnapping und so weiter zu tun gehabt haben. Und das war damals eine schwierige Zeit und man musste auch damit rechnen, dass die an der Grenze daherkommen. Und unsere schwarze Tafel im Zollamt war mit den ganzen Fahndungsfotos und Hinweisen bespickt von diesen Leuten, die da gesucht wurden. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das doch schon gefährlich war. Noch dazu, eben weil wir alleine waren. Die deutschen Kollegen waren besser dran, da war immer ein Grenzpolizist und ein Zöllner im Dienst, aber wir waren ganz alleine und wir hatten damals auch noch keine so komfortablen Mittelkabinen für die Abfertigung. Ihr kennt das vielleicht noch von anderen Zollstellen, bei uns gibt es ja das auch nicht mehr, aber da hat man in der Mitte dann eine schöne Kabine gehabt und zwei Schranken für die Ein- und für die Ausreise. Aber wir haben damals nur ganz eine primitive Holzhütte gehabt. Die war 2x2 Meter, ein Tisch, zwei Sesseln und ein Ölofen. Ein Fenster und eine Türe und da waren wir dann drinnen. Und diese Hütte und das ganze Zollamt war ja in der Nähe von Winzhausen und dort ist die engste Stelle des Inntals und da ist immer ein starker Wind gegangen. Speziell in der Nacht war der Wind so stark, dass man kann sagen, das Gebälk der Holzhütte, das hat geknarrt, Der Ölofen hat gebrummt, weil den musste man in der kalten Jahreszeit ziemlich hoch aufdrehen, dass er Wärme gegeben hat. Und der Wind hat so geheult und so sturmartig manchmal geweht, dass sogar die Scheiben geklirrt haben vom Fenster. Ich weiß nicht, ob Sie euch das vorstellen können, aber das war grausig. Und vor allem auch deswegen, am Dach unserer Hütte war ein Ständer für das Strom- und Telefonkabel, das vom Zollamt in 5 Meter Höhe herübergeleitet wurde. Dieses Kabel war zwar verstärkt mit einem Stahlseil und damit verbunden, aber trotzdem, wenn der Wind so richtig stark gegangen ist, wurde dieses Seil so in Schwingungen versetzt, dass das so ein Heulen und so ein Geräusch, ein grausiges abgab, wie das Heulen und Zähneknirschen im Feuerofen, wovon uns die Bibel berichtet. Also das war wirklich nicht lustig. Einmal war, wie ich am Anfang meiner Dienstzeit, und da habe ich nicht so aufgepasst, bin in der Früh am Morgen um 6 Uhr zum Zollamt hingekommen und dann hat der Sturm so gewütet, dass mir beim Aussteigen aus dem Auto der Wind die Türe entrissen hat und ich habe dann so einen Knick drin gehabt in der Tür. Die ging dann nicht mehr zu und es war ein ziemlicher Schaden. Also ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie das da gewesen ist. Und vor allem war es dann so, dass immer wieder brenzlige Situationen wirklich passiert sind, wo man besonders gefährdet gewesen ist. Und ich denke an Situationen, wo manchmal vor Mitternacht noch ein Auto gekommen ist und unter anderem sind da 2 Männer ausgestiegen, die konnten sich nicht ausweisen, waren echt schon vom Aussehen her wilde Typen, haben keinen Ausweis dabei gehabt, aber die wollten unbedingt nach Österreich einreisen. Und der eine ging selbst zum Schranken hin und wollte den Schranken öffnen. Und da habe ich tatsächlich von meiner Dienstwaffe musste die ziehen und sonst hätte ich die nicht zurückweisen können. Und das war nicht so lustig. Aber es gab noch viel andere Situationen, wo ich wirklich wachsam und nüchtern sein musste. Zum Beispiel habe ich einen amtsbekannten, straffällig gewordenen Mann, der deutscher Staatsbürger war und in Epps gewohnt hat, aber weil er schon Polizisten mit der Pistole bedroht hat, hat er dann 5 Jahre Aufenthaltsverbot bekommen für Österreich. Und als diese 4 Jahre um waren, ist er dann wieder eingereist und hat über längere Zeit einen unverzollten PKW und ein Motorrad benutzt. Und es war so, dass ich von meinen Kollegen, so wie ich das in Erfahrung bringen konnte, keiner herangetraut hat und ich habe dem dann das Auto und das Motorrad beschlagnahmt. Und das war keine tolle Situation dann, weil der hat in seiner Verwandtschaft 2 Kriminelle gehabt, einen Bankräuber unter anderem, der eben wegen Bankraub eingesessen ist. Und die haben dann um 12 Uhr, um Mitternacht sperrten wir das Zollamt zu und die haben mich dann 2-mal abgepasst. Und auf dem Heimweg nach Hause, nach Epps, haben sie mich überholt und eingebremst. Und das war echt nicht lustig. War eine schwierige Zeit damals. Aber noch viel ärger wurde das, was ich euch jetzt erzähle. Da war nämlich auch wieder, musste ich einen wegen eines Offizialdeliktes und weil er straffällig geworden ist, musste ich den zur Anzeige bringen. Und der hat nebenan im Bauernhof gewohnt. Und dann ging das über Wochen und Monate immer wieder so, dass wenn ich Dienst hatte, und ich habe euch ja schon erzählt, dass ich da alleine war, und wenn ich dann raus bin, ein Auto abgefertigt habe und das Auto wieder weg war, dann im Schutz der Dunkelheit stand er beim Bauernhof und schrie rüber zu mir, Sepp, du Schwein, du Pharisäer, ich neu dich ab, ich nehme dich mit in den Tod, dass du sicher warst. Und so ging das über einige Wochen dahin. Und dass die Sache wirklich nicht so nur so dahergesagt war, erwies sich dann, als sich dieser arme besessene Mensch an einem Tag, wo ich Dienst hatte, kam eine Ziehtochter von ihm rüber und hat uns gebeten, dass wir nachsehen. Da hat sie der Mann am Balken der Scheune aufgehängt. Also wir sehen, das sind wirklich solche Situationen gewesen. Da war ich manchmal mit den Nerven fertig. Ich habe dort auch dann Schlafprobleme bekommen und das war gar nicht so leicht. Und das Schlimmste, das erzähle ich jetzt auch noch, oder das Traurigste war das, dass der Mann mit seiner Lebensgefährtin einige Male bei uns in der Bibelstunde war. Ich konnte die einladen, habe gute Gespräche gehabt mit denen und die waren dann einige Male, wo wir noch im Intel Center waren, bei Bibelstunden. Aber da gibt es auch eine Stelle, die uns sagt, wenn jemand die Güte Gottes geschmeckt hat und mit ihm gegangen ist und ihn dann aber ablehnt, und dann kann es noch viel schlimmer werden als wie vorher. Und so ist es bei dem leider passiert, bei dem Mann. Gut, jetzt habe ich euch nur erzählt, wir sollen einfach nüchtern und wachsam bleiben. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das sagt auch Petrus in seinem ersten Brief im Kapitel 5, Vers 8. Und was sind jetzt da, was ist der brüllende Löwe eigentlich? Oder was kann das sein? Auch unsere Ängste und Sorgen, unser Zorn oder Hass, Verbitterung, Unversöhnlichkeit können auch so etwas sein wie ein brüllender Löwe, der unser Herz und unsere Seele kaputt machen will. Deswegen sollte man auch da immer wachsam sein, dass das nicht so sehr Besitz von uns ergreift. Auch persönliche Krankheit oder Nöte oder die Kriege, die jetzt um uns herum, ganz in unserer Nähe und auf der ganzen Welt toben, die Klimakrise, die zunehmenden Naturkatastrophen, all das kann uns wirklich auch ablenken und in Beschlag nehmen. Und dazu führen, dass wir wirklich unsere Nüchternheit und Wachsamkeit verlieren und nicht mehr so bereit sind, wirklich auf das Kommen unseres Herrn. Wieder zurück zu unserem Text. Ja, das ist das Richtige da. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen kann wie ein Dieb in der Nacht. In diesem Vers 5, dann erinnert uns Paulus daran, dass wir wirklich alle Söhne und Töchter des Lichts und des Tages sind. Wir gehören nicht mehr der Nacht und der Finsternis an und auch nicht den dunklen Mächten, weil wir zu Jesus gehören. Und Jesus ist das Licht, was in die Welt gekommen ist, um diese Dunkelheit zu erhellen, um uns zu erhellen, um unser Licht zu sein. Und wir sollen auch Licht sein und dieses Licht weitergeben an die anderen Menschen. Und diese Verse hat der Paulus auch wieder im Zusammenhang damit geschrieben, dass die Wiederkunft des Herrn ja sehr nahe ist und dass wir ihm bereit sein sollen, weil das so passieren kann, so überraschend wie ein Dieb eben in der Nacht kommt, der sich ja auch nicht ankündigt. Deshalb soll man hell, wach und nüchtern sein. Wir sollen uns auch nicht von den Spöttern und Ignoranten und von dem Zeitgeist beeinflussen lassen, die einfach sagen, ja, ihr sagt, Jesus soll kommen, aber der ist ja doch in den 2000 Jahren auch nicht gekommen und der wird auch nicht kommen. Und da sollen wir uns nicht einfach von solchen Unkenrufen abhalten lassen, und sondern treu dranbleiben und festhalten im Glauben und in der Gewissheit, dass der Herr wirklich kommen wird. Wir wissen es nicht genau, wann er kommen wird, aber auf alle Fälle sehen wir an der Zeichen der Zeit, die uns in der Bibel genannt werden, dass diese Zeit doch nahe ist und dass es jederzeit kommen kann. Wir sollen nüchtern sein. Nüchtern sein bedeutet auch, dass wir mit offenen Augen durch diese Welt gehen. Zielgerichtet, mit Blick auf Jesus hin, auf das Ziel, auf unsere Lösung, auf unsere Entrückung hin. Nicht wankelmütig, nicht schwärmerisch, das ist auch oft der Gefahr, zu schwärmerisch zu sein. Auch nicht offen für fragwürdige, zweifelhafte Strömungen und auch diese Verschwörungstheorien, die auch in christlichen Kreisen immer mehr zunehmen und auch schon die Gemeinschaft untereinander vergiftet haben. Deshalb gilt es einfach wirklich Vorsicht walten zu lassen, auch bei selbsternannten Propheten. Das gibt es ja auch, dass welche mit irgendwelchen Prophetien daherkommen, wo man dann draufkommt, dass das eigentlich nirgends mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Es gibt Prophetien, das will ich jetzt nicht absprechen, aber wir sollen eben auf solche zweifelhaften Prophetien und solche, die verkündigen, sollen wir da vorsichtig sein. Die Gemeinde braucht nämlich wirklich nüchterne Menschen, die wirklich auch im Licht Gottes leben. Nicht solche, die einfach für alles dahergebrachte offen sein und gleich zu allem Ja, Halleluja und Amen sagen. Wir müssen einfach aufpassen. Andererseits aber dürfen wir auch nicht so eng sein. Wir sollen auch aufgeschlossen sein gegenüber Neuem. Das ist auch ganz wichtig, sonst laufen uns die jungen Leute davon, wenn wir immer nur an dem Alten festhalten und überhaupt nicht für neue Formen und für neue, zum Beispiel auch Lieder oder andere Dinge offen sind. Aber da müssen wir auch immer wieder überprüfen, ob das wirklich mit dem Wort Gottes zusammenpasst. Wer nüchtern und wach bleiben will, der muss natürlich auch immer in Gottes Gegenwart leben. Das haben wir auch ganz oft gehört schon im Thessalonicher Brief. Da muss es zusammenpassen. Die Gemeinschaft mit Gott, das Gebet, die Gemeinschaft unter uns Christen, das ist ganz was Wichtiges. Wir haben auch da auch schon gehört von den vier Säulen der Gemeinde eben. Sie blieben aber beständig im Gebet, in der Gemeinschaft, in der Lehre und das vierte, im Brotbrechen. Also die vier Dinge sind einfach auch ganz wichtig und das braucht man, wenn man nüchtern und wachsam bleiben wollen. Ohne wache, nüchterne Menschen in der Gemeinde, da laufen wir wirklich Gefahr zu straucheln und hinzufallen. Deshalb sollte man auch das, was wir jetzt über der Predigtreihe gehört haben und was wir heute gehört haben, soll man eigentlich ernst nehmen und auch danach handeln. Dann werden wir zusammen das höchste Ziel erreichen, worauf wir alle warten, worauf wir alle hinarbeiten, worauf sich unser Herz sehnt. Wisst ihr, was ich meine? Eben dieses Wiederkommen unseres Herrn, wo wir dann entrückt werden, gemeinsam mit Jesus hinauf zum Vater in die ewige Herrlichkeit. Und da hat schon der Johannes einen Blick tun können in der Offenbarung, die ihm Gott geschenkt hat. Und das will ich jetzt uns zum Schluss der Predigt vorlesen, dieses wunderbare Ziel, das wir vor Augen haben. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Amen. Liebe Geschwister, wir haben heute einen besonderen Tag. Wir haben, wie der Matthias schon gesagt hat, den Tag der verfolgten Kirche, der an den Tag sollen wir auch heute, und das wollen wir auch machen, an diesen Tag denken. Uns geht's ja relativ gut. Wir haben keine Verfolgung. Wir sind sozial gut abgesichert. Jeder von uns, glaube ich, kann man sagen, die wir da versammelt sind, lebt im Überfluss. Aber ein Großteil von unseren Glaubensgeschwistern, vor allem in Afrika oder in anderen Ländern, in Nordkorea, und es gibt ja so einen Atlas, wo diese Länder alle vermerkt sind, ein Großteil von denen geht es ganz schlecht. Die werden verfolgt, die werden gefoltert, die werden ermordet. Die sind in Lagern, wir haben ja letzten Sonntag auch ein Video gesehen, zusammengepfercht, haben nichts zu essen, haben ganz, ganz schwierige Umstände und Nöte. Und ich glaube, wenn ich mir das vor Augen halte, dann kann ich auch nicht mehr so richtig gut schlafen. Und dann möchte ich eigentlich wirklich auch gern helfen, so wo ich helfen kann. Und wir können da jetzt in dem Fall nicht sagen, ja, da kann man nichts tun. Das ist halt so, sondern wir können wirklich was tun und wir haben es ja heute schon gehört und wir wollen jetzt dann im Anschluss, wollen wir auch dafür beten, wollen wir Gott bitten, dass er da wirklich eingreift da und vor allem können wir auch mit unseren Gaben, wie es eh schon der Matthias gesagt hat, auch helfen, diese Not, dieses Leid zu lindern und das wollen wir jetzt nachher tun. Ich bete noch ganz kurz. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir uns auf dich wirklich verlassen können. Auf dein Wort, wo du uns sagst, dass du kommen wirst in Herrlichkeit und uns zusammen dann mit zum Vater hin nimmst in die ewige Herrlichkeit, wo wir das auch gehört haben, wie es uns dort gehen wird. Wie wunderbar, wie tolle Aussichten wir da haben. Und du siehst auf der anderen Seite die vielen armen Geschwister von uns, die verfolgt werden, die leiden, die gefoltert werden, die in gewissen Situationen nur im Verborgenen zusammenkommen dürfen oder überhaupt niemand haben, mit dem sie ihren Glauben teilen können. Wir bitten dich, Herr Jesus, greif doch ein und schenk dort auch Gnade. Sei barmherzig mit den Geschwistern. Schenke ihnen, dass sie dich wirklich spüren dürfen in dieser Not, dass trotz allem sie auch Frieden in ihren Herzen haben. Amen.